ARD. Nachhaltigkeit, Sustainability, ist eines der großen Themen unserer Zeit. In der Werbung ist nachhaltig ein Verkaufsargument und Marketingmittel. In der Politik ist sie spätestens mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ganz oben auf der Agenda angekommen. Und globalgesellschaftlich ist Nachhaltigkeit angesichts des Klimawandels und der begrenzten Ressourcen weltweit sogar eng an die Frage des Überlebens geknüpft. Geprägt und popularisiert hat den Begriff nachhaltig Hans Karl von Karlowitz, ein Oberberghauptmann aus Sachsen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also, Sustainability, wie das ja so schön im Marketingdeutsch heißt, oder halt Nachhaltigkeit, ist ja wirklich heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Logisch, die Ressourcenknappheit sitzt uns ja so ein bisschen auch im Nacken. Jetzt willst du mir erzählen, das Ganze ist eine sächsische Erfindung. Gehen wir nicht ein bisschen zu weit damit?
Also so mit der sächsischen Erfindung ist es geläufig. So hört man es auch ganz viel. Ging mir auch in meinen 30 Jahren als Wissenschaftsjournalist. Immer wieder hörte man, ja, Nachhaltigkeit. Hans Karl von Karlowitz war ja der, der es als erstes geprägt hat. Allerdings habe ich jetzt im Zuge meiner Recherchen gelernt, ganz so einfach ist es nicht, aber man kann schon sagen, Mitteldeutschland spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle und vor allem der Begriff wurde wirklich von Hans Karl von Karlowitz geprägt.
Also genau, wir reden wirklich über diesen Begriff nachhaltig, der klingt ja trotzdem nicht jetzt irgendwie alt oder so. Wie weit zurück bist du denn quasi in die Geschichte gegangen, also wenn wir von dem Karl von Karlowitz reden?
Da ist 1713 das entscheidende Werk erschienen. Aber insgesamt, du wirst es nachher noch in meinem Feature hören, bin ich eigentlich so 4.000, 5.000 Jahre zurückgegangen.
Wow, okay. Also keineswegs irgendwie ein neumodischer Gedanke, um hier mal ins so Halbsächsische zu verfallen.
Nee. Es war schon immer ein Gedanke, der gerade in agrarisch geprägten Gesellschaften selbstverständlich war.
Und ist das dann trotzdem das, ohne zu viel zu verraten, was wir auch heute unter nachhaltig verstehen? Oder hat sich das gewandelt?
Also unser ist breiter geworden. Es gibt ja eine soziale Entwicklung, die nachhaltig sein soll. Ökologie, Ökonomie, alles soll nachhaltig sein. Also wir verwenden ihn heute in einem viel, viel breiteren Sinne. Aber der Grundgedanke ist eigentlich 4.000, 5.000 Jahre alt.
Tja, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ilsenburg ist Stahlstadt. Hier schlägt das eiserne Herz Deutschlands. Und sogar des Kontinents. Einzig in England gießt man besseren Stahl. Das lockt Industriespione und Technikenthusiasten an. Einer fällt im Sommer 1697 durch seine Körpergröße auf. Pjotr Michailowitsch, der in Wahrheit Pjotr Alexejewitsch Romanow heißt und Zar von Russland ist.
Die Ilsenburger Hütte war also auch schon in Moskau und Petersburg bekannt aufgrund ihres Gusses, vor allen Dingen damals Ofenplatten und Öfen.
Erzählt Hans-Dieter Röhr, der in den 1990er Jahren die Fürst-Stolberg-Hütte leitet.
Zur Zeit Zar Peter des Großen war das also mehr alles Holzverschläge, Holzbuden sozusagen. Aber zu der Zeit waren schon der erste hohe Ofen im Bau. Das heißt, also einer der ersten hohen Öfen, die überhaupt in Deutschland gebaut wurden.
Nicht überliefert ist, ob Zar Peter bei seinem Besuch inklusive Brockenwanderung nachfragt, wo das Brennmaterial für die Hütte herkommt.
Diese Hütte hatte einen gigantischen Holzbedarf und die Förster mussten liefern und die Berge waren kahl.
Friedhard Knolle ist studierter Geologe und hat jahrzehntelang für den Nationalpark Harz gearbeitet. Erst für den Bundes-, dann für den Gesamtdeutschen. Er kennt die Geschichte und die Geschichten rund um die Harzer Wälder.
Dann wusste man nicht mehr weiter und dann begann man zu bilanzieren. Taxation nannte man das, Waldtaxation, also Berechnung, Vermessung. Dann wurde der Zuwachs vermessen und dann wurde gesagt, wir dürfen nicht mehr ernten als Zuwachs. Und das ist ja der Grundgedanke der Nachhaltigkeit.
Geboren aus blanker Not. Aus purer Verzweiflung, die Feuer in Ilsenburg könnten verlöschen. Und Ilsenburg ist damals überall. Ob in Frankreich oder England, ob in Tirol, den Alpen oder im Erzgebirge. Überall krepieren im 18. Jahrhundert Berg- und Hüttenwerke, wie es in zeitgenössisch-derber Sprache heißt.
Man hat so ziemlich alles aus Holz gemacht, was dann auch bedeutete, man hat die Wälder überall kahl geschlagen. Gerade dort, wo der Bergbau eine bedeutende Rolle gespielt hat, da hat das rapide zugenommen. Man hat dann also dementsprechend kein Holz mehr gehabt.
Dominik Thom ist Professor für Waldbau an der TU Dresden.
So stockte dann auch der Bergbau und so haben sich dann eben Bergbauer damit beschäftigt, wie könnte man denn jetzt nachhaltig auch Holz dort bekommen.
Nachhaltig, Nachhaltigkeit, sustainable in der Lingua Franca unserer Zeit. Als das Wort erstmals im Deutschen auftaucht, dominiert noch das Latein als völkerverbindende Gelehrtensprache, wie am Titel des Buches erkennbar ist.
Silvicultura Economica.
Geschrieben hat das Werk 1713 Hans Karl von Karlowitz. Kein Förster, sondern, wie er stolz auf dem barock weitschweifigen Titel vermerkt, königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Kammerrat und Oberberghauptmann. Angesichts des Holzhungers von Bergwerken und Hütten treibt den Bergbaubeamten die bange Frage um, wie kann man pfleglich mit dem Wald umgehen? Wie ist es anzustellen?
Dass es eine kontinuierliche, beständige und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem Esse nicht bleiben mag.
Esse ist wieder Latein und bedeutet Sein. Dass also das Land in seinem Sein nicht bleiben kann, wenn es an einer nachhaltigen Holznutzung fehlt. Damit ist das Wort nachhaltig in der Welt, in der deutschsprachigen zumindest. Die Idee aber, so Friedhard Knolle, ist älter, viel älter.
Die Idee der Nachhaltigkeit ist 4000 Jahre alt, also die findet sich schon im Gilgamesch-Epos. Schon damals haben die Menschen erkannt, fast wortwörtlich steht das da, nach Abholzung von Wäldern kommen Dürren. Und diese Probleme führten zu Gegenreaktionen und zur Nachdenklichkeit. Und deswegen finden wir Prinzipien und Gedanken der Nachhaltigkeit auch in der Bibel. Übrigens auch in der Tora der Juden und auch in den muslimischen Schriften. Die japanischen Forstwirtschaften waren in ähnlichen Schwierigkeiten. Der Fujiyama war kahl geschlagen durch den Schiffsbau. Und dann haben in Japan Forstregister wurden eingeführt, penible Vermessungen der Wälder. Und es durfte nicht mehr eingeschlagen werden als nötig. Diese Reaktion, diese Gegenreaktion gab es schon immer, wenn Menschen Holz brauchten und merkten, hier meine Vorgängergeneration hat den Wald nur geplündert. Seitdem denken wir darüber nach, was ist Nachhaltigkeit und wie können wir Wälder wiederholen.
Hans Karl von Karlowitz bringt ein Thema auf den Punkt, das in einer agrarisch geprägten Gesellschaft allgegenwärtig ist. Man kann nicht mehr essen, als man erntet. Oder poetischer in Goethes Worten, Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden. Ein Wissen, das schon die ersten Ackerbauern hatten und das doch beim Wald allzu oft vergessen wird. Die Römer holzen die Wälder auf dem Apennin, dem Gebirgszug durch Italien, fast komplett ab. Auch rund ums Mittelmeer verschwinden Wälder. Ebenso in der Lüneburger Heide.
Die Lüneburger Heide ist ja nichts weiter als die verzweifelte Reaktion der Natur, den Boden wieder zu bedecken. Das waren alte, geplünderte Wälder. Vielen, die dann so mit ihrer Kutsche durch die Lüneburger Heide fahren und sagen, das ist ja tolle Natur, die darf man so nicht verändern. Da muss man dann sagen, nee, das ist ein zerstörter, geplünderter Wald. Und was du jetzt siehst, ist die Sukzessionsflora der Natur, die gnädig diesen Schaden überdecken will.
Es gibt also einen Punkt, der den Schaden unumkehrbar macht. Doch der Harz und das Erzgebirge sind heute nicht kahl. Der vor 300 Jahren befürchtete Zusammenbruch der Wälder, die große Holznot ist ausgeblieben, weil Förster auf nachhaltige Waldwirtschaft setzten. Und das nicht erst, seit 1713 Hans Karl von Karlowitz den Begriff prägt, sagt Dominik Thom.
Also auch vor Karl von Carlowitz gab es auch Aufzeichnungen, dass es schon Nachhaltigkeitskonzepte gab, ohne dass Nachhaltigkeit als Wort definiert gewesen ist. So zum Beispiel auch hier in Sachsen, in der Dresdner Heide, 1357 gibt es Aufzeichnungen, dass dort bereits gesät wurde. Und das ist eine der ersten Aufzeichnungen überhaupt, von denen man weiß, dass dort die Nachhaltigkeit auch schon gelebt wurde, ohne dass man es wirklich definiert hat.
Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben?
Rund um Nürnberg sät 1368 Peter Stromer Tannensamen aus, weil die Holznot die prosperierende Reichsstadt zwingt, energieintensive Gewerbe aus der Stadt zu verbannen. Stromer gilt damit als Vater der Forstkultur und aus bayerischer Perspektive als Erfinder der forstlichen Nachhaltigkeit. Auch in der Dresdner Heide werden Mitte des 14. Jahrhunderts Bäume gesät. Friedhard Knolle reklamiert die Idee allerdings für den Harz.
Der erste Nachweis des Begriffes Nachhalten, also der Terminus nicht Nachhaltigkeit, aber Nachhalten, den Wald, also das Holz nachhalten, sodass immer genug kommt, der taucht in den Akten auf 1660 und das war eine Forstordnung aus dem Harz. Also willkommen im Land der Erfinder der Nachhaltigkeit. Nein, stimmt so auch nicht. Aber tatsächlich der erste Nachweis in den Akten, es war eine Forstordnung, Nachhalten. Also lange vor Carlowitz.
Was alles nur zeigt, das Wissen um Nachhaltigkeit war da. Auch in England und Frankreich fordern Gelehrte Ähnliches. Vor allem da, wo die Wirtschaft boomt, im mittelalterlichen Nürnberg etwa, im Erzgebirge mit seinem Berggeschrei, in Venedig und England mit ihrem gigantischen Holzbedarf für Schiffe, für Glasmanufakturen und Eisenwerke oder im Tal der Ilse werden Konzepte entwickelt, um die Wälder zu retten und langfristig zu nutzen. Zar Peter hätte bei seinem Besuch in Ilsenburg auch die erste deutsche Forstschule besuchen können, die Hans Dietrich von Zanthier 1764 gegründet hat.
Wir stehen im Rest des Zanthierschen Forstlehrgartens. Zanthier von Zanthier hat hier Bäume kultiviert, auch zum Teil aus verschiedenen Kontinenten, um deren Wüchsigkeit und Anpassungsfähigkeit ans hiesige Klima zu testen.
Wie bekommt man die kahlen Harzer Berge schnell wieder begrünt? Mit Fichten und Tannen, schnell wachsend, lange gerade Stämme. Wie 400 Jahre zuvor in der Dresdner Heide und um Nürnberg setzt Hans Dietrich von Zanthier auf die Saat von Nadelbäumen.
Irgendwann merkte man aber, die Böden sind so ausgepowert durch diesen Raubbau. Man muss es ehrlich beim Wort nennen, das war damals ein forstlicher Raubbau. Vor dem standen diese Forstpioniere von Langen und Zanthier und später Carlowitz und Kotter und andere. Und weg von dieser Plünderung des Waldes. Die Saaten funktionierten nicht so recht aufgrund dieser ausgepowerten Böden. Und so ging man dann zu Pflanzungen über.
Es ist, wie der als Nachhaltigkeitserfinder gefeierte Carlowitz unverhohlen schreibt, eine Holzzucht. Eine Holzzucht mit schnell wachsenden Fichten und Kiefern.
Zu der Zeit war das, sagen wir mal, eine einfache und effiziente Lösung. Da konnte man ein sehr simples System fahren, wo man dann gesagt hat, wir nehmen so und so viele Bäume in der Verjüngung, die pflanzen wir da rein in dem und dem Abstand. Dann machen wir irgendwann vielleicht noch eine Jungwuchspflege, dann kommt eine Durchforstung und noch eine weitere Durchforstung und vielleicht noch eine und dann kommt am Ende der Kahlschlag. Und im Prinzip war es das.
So retten die Förster den sächsischen Bergbau und die Ilsenburger Eisenhütte. Sorgen dafür, dass das Erzgebirge nicht kahl wie der italienische Apennin wird, der Harz nicht zur zweiten Lüneburger Heide devastiert. Unumstritten ist das Vorgehen von Zanthier und Carlowitz auch vor 200 Jahren nicht, betont Waldbauprofessor Dominik Thom.
Es gab da sehr unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel Cotta war jetzt nicht unbedingt derjenige, der nur auf Reinkultur gesetzt hatte. Also der war jetzt da schon seiner Zeit etwas mehr voraus und hat dann auch gesagt, dass er durchaus Mischbestände gut findet.
Doch es dominiert die Monokultur. Denn Geld verdienen wollen die Waldbesitzer mit den Bäumen auch. Dass ein Wald mehr ist als eine Fläche in Reih und Glied stehender Bäume, diese Idee kommt erst seit den 1960er Jahren auf, als man Wälder nicht nur als Holzplantagen begreift, sondern ihren Schutz- und Wohlfahrtsfaktor betont. Es ist auch die Zeit, da der Begriff der Nachhaltigkeit aus dem Diskurs der Forstwissenschaft in die Ökonomie wechselt, sagt Professor Bernd Hans-Jürgens.
Naja, unter Nachhaltigkeit versteht man allgemein, dass man nicht mehr Ressourcen verbrauchen soll, als möglicherweise nachwachsen. Also dieser Begriff der nachhaltigen Entwicklung bezog sich ursprünglich auf den Forstbereich, das ist schon klar. Und insgesamt wird daraus ein Kreislaufgedanke abgeleitet in der Wirtschaft.
Bernd Hans-Jürgens leitet den Bereich Umwelt und Gesellschaft am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Mit dem UN-Gipfel von 1992 kommt der Begriff der Nachhaltigkeit ganz oben in der politischen Diskussion an. In Rio verabschieden 178 Länder das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung. 17 Nachhaltigkeitsziele haben sich die Vereinten Nationen gestellt: Klimawandel stoppen, Schutz des Lebens im Wasser und an Land, Armutsbekämpfung, nachhaltige Wasserwirtschaft, Bekämpfung der Ungleichheit und. Auch die Wirtschaftswissenschaftler entdecken den Begriff der Nachhaltigkeit für sich, sagt Volkswirtschaftler Bernd Hans-Jürgens.
Nachhaltig ist ja heute alles sozusagen. Nachhaltige Kleidung, nachhaltiges Essen, nachhaltiges Bauen, nachhaltiger Verkehr, also alle Bereiche werden mit diesem Begriff überzogen. Aber der Gedanke der Kreislaufführung, der ja ursprünglich prägend war, der spielt natürlich nicht überall eine gleiche Rolle, sondern an manchen Stellen wird das einfach mit gut oder ressourcenschonend oder so ähnlich gleichgesetzt.
In seiner englischen Form sustainable ist die Karlowitzsche Wortschöpfung in die internationale Wirtschaft eingezogen und hat gleichzeitig die ursprüngliche Bedeutung verloren.
Bei nicht erneuerbaren Ressourcen, also Ressourcen, die abgebaut werden und dann verschwunden sind, geht das natürlich im Grunde nicht. Die sind dann ja weg, die sind ja endlich. Also Kohle beispielsweise oder Erdöl, da kann man also diesen Gedanken des Kreislaufs nicht genau anwenden. Da geht es eigentlich mehr so um optimale Abbauraten, also dass man im Grunde im Zeitablauf maßvoll abbaut, dass man auch für die Zukunft noch etwas erhält. Aber das sind ganz andere Ansätze. Dann ist man aus der Nachhaltigkeit im Grunde heraus.
Ein Teil der Ökonomen versucht, den Nachhaltigkeitsbegriff mit einem Kniff zu retten. Sie verrechnen ganz abstrakt Human-, Sach- und Naturkapital gegeneinander.
Ein Mehr an Kapital, ein Mehr jetzt auch an technischem Kapital, jetzt sage ich mal ganz platt Autos, technische Infrastrukturen, die Medien, die uns umgeben, das sind ja alles neue technische Entwicklungen, das steigert den Wohlstand.
Wenn dafür der Wert des Naturkapitals sinkt, weil Wälder Autofabriken weichen, Ackerflächen zu Straßen werden, macht das nichts. Insgesamt sei die Gesellschaft reicher geworden.
Das mag natürlich in kurzer Frist so sein. Auf der anderen Seite der Verlust des Naturkapitals, der wird eben erst nur sehr langsam spürbar. Der wird eben erst über Jahrzehnte und Jahrhunderte spürbar und vielleicht auch erst in der Zukunft spürbar.
Unüberhörbar ist Bernd Hans-Jürgens Skepsis. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Anhänger der sogenannten starken Nachhaltigkeit. Nach ihr können die einzelnen Bereiche nicht gegeneinander aufgerechnet werden.
Insbesondere das Naturkapital müssen wir aus meiner Sicht bewahren, schützen, dafür sorgen, dass es nicht degradiert wird oder ganz verschwindet.
Und da landen wir wieder beim Wald, als einem Teil des Naturkapitals. 250 Jahre nach Zantier, Karlowitz und Cotta ist er erneut gefährdet. Klimawandel mit Dürren, Stürmen und Borkenkäferbefall haben den deutschen Wald arg zerzaust.
Aktuell ist ein sehr starkes Bewusstsein dafür da, dass der Wald umgebaut werden muss. Und das passiert auch schon vielerorts seit Jahrzehnten. Aber der Mensch ist da einfach sehr ungeduldig. Und dieser Artenwechsel, der da vollzogen werden muss, der braucht nun mal auch Jahrzehnte.
Die Förster von heute stehen vor den gleichen Problemen wie die des 18. Jahrhunderts. Was pflanzt man heute an, um es in 100 Jahren zu ernten? Was für Holz wird dann gefragt sein? Welche Anforderungen soll ein Wald in 30, 50, 80 Jahren erfüllen? Wie gelingt der Spagat zwischen Erholungsort, Wasserspeicher und Holzlieferant?
Der Wald der Zukunft wird nicht mehr so aussehen wie der Wald der Vergangenheit. Dem können wir uns ziemlich sicher sein. Ich persönlich bin da, sage ich mal, dann in dieser Diskussion, was brauchen wir eigentlich für Baumarten in der Zukunft, bin da sehr offen und sage auch, wir sollten uns vor allem diversifizieren in der Auswahl unserer Baumarten.
Deutschland sei da gut gerüstet, meint Dominik Thom. Es gibt einige Baumarten wie Speierling, Elsbeere oder die wegen ihrer giftigen Nadeln und Früchte aus dem deutschen Wald fast verdrängte Eibe, die großes Potenzial haben.
Aber es gibt auch durchaus sehr interessante Arten aus Südeuropa. Da zählt die Esskastanie dazu, auch die Baumhasel, eine sehr interessante Baumart, die durchaus sehr schnell wächst, auch gutes Holz liefert und auch mit sehr schwierigen Standortsbedingungen klarkommt. Und natürlich haben wir unsere eigenen Eichenarten, aber es gibt auch zum Beispiel die Zähreiche oder Pflaumeiche, die von weiter südlich durch die Einführung dieser Art zu uns gelangen kann.
Letzteres ist unter Förstern und Ökologen durchaus umstritten. Ist es wirklich nachhaltig, gebietsfremde Arten zu pflanzen, die kaum von einheimischen Insekten genutzt werden? Oder wiederholt man damit die Fehler der Förster von vor 200 Jahren, die allein auf die schnell wachsenden Fichten setzen?
Was ja auch verständlich ist, die brachte am schnellsten die Produktivität, so wie heute auch diese Douglasienmode. Wächst schnell und so, ist aber überhaupt nicht auf die heimische Fauna und Flora eingenischt, die Douglasie. Und es gibt ja kaum Insekten, die auf Douglasien geprägt sind. Und dieser Gedanke, dass zu einem stabilen Wald auch die Mischung gehört, also diese heutige Denke der guten Biodiversitätsmischung, denn ne, wenn eine Art stirbt, ist eine andere noch da, wie so eine Wiese, eine bunte Wiese, die eigentlich nie stirbt. Diese Denke, die hatten die Kollegen damals noch nicht.
Und trotzdem, sie haben mit ihrer Erkenntnis, dass man nicht mehr verbrauchen darf als nachwächst, eine Idee formuliert, die heute für das Überleben von Gesellschaften, der Natur, vielleicht sogar der gesamten Erde entscheidend ist, sagt Volkswirt Bernd Hans-Jürgens.
Aber am Ende jetzt und jetzt auch mit dem aufkommenden Umwelt- und Klimaproblem beispielsweise merken wir ja immer mehr, dass wir die sogenannten planetaren Grenzen erreichen. Das heißt, dass wir in bestimmten Systemen und bestimmten Prozessen vermutlich so weit vorangeschritten sind, dass eine Grenze in dem Sinne überschritten wird, dass die Stabilität des gesamten Systems gefährdet ist. Das nennt man dann planetare Grenze. Das kann man auf verschiedene Stoffe beziehen und verschiedene Prozesse beziehen oder verschiedene Phänomene beziehen. Das ist ja jetzt die Befürchtung, die man da hat.
Vor 200 Jahren befürchteten Männer wie der Harzer Forstbeamte Hans-Dietrich von Zantier, der sächsische Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz oder der Thüringer Heinrich Kotter, die Wälder vom Erzgebirge und Harz würden auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Sie haben es geschafft, die Entwicklung zu stoppen. Die offene Frage, gelingt es auch im globalen Maßstab, die Idee umzusetzen?
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Nachhaltigkeit als eine sächsische Erfindung. So weit wollen wir natürlich nicht gehen, aber es hört sich natürlich gut an, Charlie. Ja. Man könnte sagen, heute ist es Sustainability. Ja, als ja. Trendwort. Und damals hätte es dann die Salvicultura Ökonomica sein können, wenn wir nach dem Werk von Hans Karl von Karlowitz gehen. Oder ist mein Latein ganz am Ende?
Nee, Salvicultura Ökonomica würde ich auch sagen.
Das neue Trendwort.
Ja, aber es ist einfach damals eben wirklich in der Latein war die Gelehrtensprache, die Lingua Franca. Da war es natürlich selbstverständlich, dass man lateinische Titel und lateinische Begriffe verwendet hat. Heute ist es eben Englisch.
Ich fand in deiner Weltgeschichte so spannend, dass zum einen ich nicht wusste, dass dieses, sag ich jetzt mal, nicht nur das Konzept, aber auch dieses Wort nachhaltig, dass das wirklich schon aus dem 18. Jahrhundert stammt, aber eigentlich so diese ganzen Ideen ja noch viel, viel älter sind, wie wir es ja auch schon so ein bisschen im Vorgespräch angedeutet haben. Also diese Idee, dass wir Ressourcen haben, die begrenzt sind und vor allen Dingen beim Wald, wo es so sichtbar ist, damit sind die verschiedenen Gesellschaften immer wieder konfrontiert eigentlich in den vergangenen Jahrtausenden.
Ja, und hat auch immer wieder das Dilemma gehabt. Das beschreibt Karlowitz, beschreiben auch andere Autoren, die sagen, mit dem Wald kann ich erstmal schnell, wenn ich ihn abholze, viel Geld verdienen. Und was nach mir kommt, interessiert mich nicht. Also dieses kurzfristige Denken, das ist leider irgendwo in der Menschheit drin. Und das wurde auch schon vor Karlowitz von Leuten beklagt. Also ich habe gestern gerade ein Kalenderblatt geschrieben über die Festung Königstein. Und da ist es mir auch begegnet, als sie zur Festung umgebaut wurde ab 1589, dass da Klagen sind, es gibt nicht genug Holz. Und auch Vorschläge kamen, man muss aufforsten, man muss die Wälder nachhaltiger bewirtschaften, weil wir haben sonst kein Holz für einen Holzbau, für Verbrennung oder eben für einen Festungsbau.
Und dann spielt natürlich trotzdem rein, dass wir in so einer, im Beginn der industrialisierenden Welt natürlich viel, viel durch das Verbrennen, durch die Energie, die verbraucht wird, dass man natürlich viel, viel schneller abholzt, ne? Oder viel mehr Holz auch einfach braucht. Also ich finde es so spannend, wenn wir an deinen Anfang nochmal gucken, wo wir da waren in Ilsenburg.
Ja, natürlich. Also Holz war das Einzige, oder dann eben Holzkohle, war das Einzige, womit man hohe Temperaturen erzeugen konnte. Und das war übrigens auch ein Gedanke, den Karlowitz dann schon hatte, dass man sagt, man muss nach Ersatzbrennstoffen suchen. Also es ging nicht nur schnell die Wälder wieder aufzuforsten, sondern er hat auch geguckt und hat gesagt, man muss effektiver wirtschaften. Die Schmelzöfen sollen effektiver werden, auch die Küchenherde. Er hat auch sowas, ja, man würde heute modern sagen, die Häuser müssen besser gedämmt werden.
Also
auch so ein Gedanke, auch so ein Gedanke ist schon bei Karlowitz mit drinne. Und er hat damals vorgeschlagen, man sollte doch mehr Torf nehmen. Allerdings zum Schmelzen. Torf kann man vielleicht nehmen für den heimischen Herd. Ist ja auch in Norddeutschland in Größenordnung gemacht worden. Aber um Temperaturen zu erzeugen, um Eisen zu schmelzen, das hat natürlich nicht funktioniert, da braucht man Holzkohle.
Ich muss da ganz kurz auch einhaken, weil es gibt diese eine Stelle, die du ja auch gerade am Anfang dann beschreibst und die ich natürlich spannend finde, wenn man sich auch ein bisschen mit der Kulturgeschichte des Zarentums beschäftigt, ist, dass der Zar auch vor Ort war in Ilsenburg, aber nicht wirklich als Industriespion, oder? Der war doch eigentlich wie so als Gast da,
ja, oder? Man wusste schon.
Der konnte sich doch nicht verstecken.
Man wusste schon, wer da unterwegs ist, das war schon klar. Er hat sich das dort alles angeguckt, ist auch auf den Brocken gewandert, das ist nachgewiesen. Allerdings sind dann keine Erinnerungen von ihm, wie er es gefunden hat, oder wie schön es war, ob da Vögel zwitscherten oder er durch einen Kahlschlag gelaufen ist. Das weiß man nicht. Aber er war dort mehrere Tage da, hat sich das alles angeguckt, ist dann weitergereist nach Holland, wo er sich dann ja den Schiffsbau angeguckt hat.
Und Ilsenburg war damals wirklich dieses große Zentrum, ja? Also das
war mir bis dahin auch neu. War mir auch neu. Mir war es schon mal untergekommen, dass ich mich gewundert hatte und dachte, wieso ist er nach Ilsenburg gereist? Weil heute kleines Städtchen. Aber es gibt bis heute noch eine Blechfabrik. Die Tradition ist ununterbrochen, ist heute noch da. Und dass damals aber Ilsenburg so groß und wichtig war, das war mir bis dahin auch nicht bewusst.
Jetzt haben wir natürlich den Punkt mit Leuten wie Hans Karl von Karlowitz, der übrigens ja kein Förster war, aber ich möchte zu den Förstern kommen, dass es dann halt in diesem Anfang des 18. Jahrhunderts diesen Moment gibt, dass man halt sagt, okay, wir müssen uns aber was überlegen, wie wir quasi dieses Holz züchten können, was ja wirklich ein schöner, also sehr, sehr passender Begriff ist, finde ich, dass es die Holzzucht ist und nicht einfach nur eine Forstschule.
Ja, wobei es vielleicht ein bisschen eindimensional in meinem Feature ist. Es gab auch immer die Leute, die gesagt haben, nein, das ist ein Holzweg, Monokulturen anzupflanzen. Wir müssen wie ein natürlicher Wald, also Mischwald, schaffen mit Laubbäumen alles. Aber der Förster muss auch immer Geld verdienen. So. Und da ging es einfach schneller, wenn man Fichten gepflanzt hat oder eben Kiefern. Schnell wachsend, gerade Stämme als Bauholz, ganz, ganz wichtig. Oder eben auch für Masten, Segelmasten und so alles. Das war einfach effektiv.
Und trotzdem ist es noch nicht ganz klar. Also wir profitieren davon. Also genau, das ist halt nicht so, wie die Lüneburger Heide endete, sondern hierzulande noch Wälder sind. Vielleicht geht es zu weit, wenn man sagt, Großbritannien hat ja auch das Problem, aber viel, viel früher. Dadurch war das war ja damals durch den Schiffbau so, dass die ganzen Wälder abgeholzt wurden, oder?
Ja, ja. Man muss eigentlich sagen, es ist ein europäisches Problem. In den Büchern, die ich gelesen habe, war auch England als eins, wo auch immer diskutiert wurde, was können wir machen, wo die Holznot sehr früh auftauchte, auch durch Verbrennung dann natürlich. Industrialisierung setzte ja in Großbritannien eher ein als in Deutschland oder auch in Frankreich. Und dass die alle das Problem hatten, wir brauchen Holz für die Hochöfen, aber auch für die Hochseeflotte. Und England als Insel war natürlich vor allem die Flotte ein ganz großes Problem, also dafür ausreichend Holz zu bekommen. Aber auch in Frankreich, Colbert, also der Finanzminister des Sonnenkönigs, da kennen ihn vielleicht einige her, der hat eine Waldinventur angeordnet für ganz Frankreich, um erstmal zu wissen, was haben wir überhaupt noch an Holz, und hat dann die ganze Forstwesen umorganisiert, um das auf Nachhaltigkeit und Effizienz zu trimmen. Karlowitz hat es gelobt und hat gesagt, dass, was der gemacht hat, das müssen wir eigentlich auch in Deutschland machen, was Colbert gemacht hat. Das ist also wirklich keine Idee, die nur in Deutschland hier im stillen Kämmerlein erfunden wurde von Karlowitz, sondern der befindet sich auch mitten in einer europäischen Diskussion damals, wie soll man mit den Wäldern umgehen, wie kann man die Forstwirtschaft effizienter gestalten und ja, was müssen wir machen einfach, damit die nachhaltig wird. Wobei, diesen Begriff hat er dann erfunden, ne?
Genau, er hat diesen.
Oder geprägt.
Oder geprägt, genau. Er hat diesen Begriff geprägt und halt auch, ich sag mal so, verbreitet, sodass wir heute das auch noch nutzen, obwohl für uns heutzutage nachhaltig viel, viel weiter greift, als vielleicht damals fokussierte das auf Holz oder Wäldern. Heutzutage ist nachhaltig natürlich, das betrifft ja quasi alle Bereiche unserer Gesellschaft.
Ja, natürlich. Heute soll das Soziale, wie sich eine Gesellschaft entwickeln soll, nachhaltig sein. Ach, die Wirtschaft sowieso und die Umwelt auch. Also Nachhaltigkeit ist so ein Modewort, Schlagwort geworden, wobei ja der Grundgedanke einfach richtig ist, der dahinter steckt.
Und genau, der Grundgedanke ist richtig und sehr, sehr alt. Wie gesagt, wir können schon wieder in den Gilgamesch-Epos quasi gucken oder in die Bibel. Ich finde trotzdem, wenn wir auch heutzutage gucken, es ist schon spannend zu sehen, wie sich ja auch vor allen Dingen in den kapitalistisch geprägten Ländern natürlich auch teilweise und oft die Verantwortung dann halt nicht mehr bei der Industrie liegt, zum Beispiel zu sagen, ah, was können wir tun, sondern dass der Druck dann von außen kommt.
Natürlich, also zum einen ist das Bewusstsein größer, zumindest das, wenn man Umfragen glaubt. Das reale Verhalten ist natürlich wie früher, ich fälle lieber den Baum und habe was davon, kann was machen, als zu überlegen, was machen meine Enkel dann mit dem Wald, den ich abgeholzt habe. Also dieser Widerspruch ist ja bis heute ungelöst und der ist ja immer noch da. Also das Wissen um Nachhaltigkeit und auch, wenn man Umfragen anguckt, dass viele Leute dafür sind, nachhaltiger mit der Umwelt umzugehen. Auf der anderen Seite, man fährt weiter das Auto, was mit dem Benziner oder mit dem Diesel angetrieben wird und verbraucht damit fossile Brennstoffe. Man reist etc. Also vom nachhaltigen Lebensstil sind wir noch weit, weit weg.
Genau, aber die Idee und auch das Bedürfnis und auch die Notwendigkeit, die sind schon viele, viele tausende Jahre alt. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür.
Und wenn Sie Anregungen, Ideen, Kritiken haben, die passende Adresse dafür ist weltgeschichte@mdr.de. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.